Morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch. Deswegen möchte ich mich neu einkleiden. In einem Reutlinger Textilriesen finde ich Blusen für 2 Euro. Ich bekomme ein mulmiges Gefühl. Wie kommt dieser niedrige Preis zustande? Ich möchte mehr darüber wissen. Fündig werde ich im Netz. Fridays for Future hat ein Webinar hochgeladen. Der Referent ist Volker Rekittke. Er ist Redakteur des Schwäbischen Tagblatts. Seit 2 Jahren arbeitet er an seiner Doktorarbeit zum Thema Menschen- und Arbeitsrechte in den globalen textilen Lieferketten. Als erstes erfahre ich etwas über meine Billigbluse. Für Rekittke zählt sie zur Fast Fashion. Das heißt, sie wurde schnell und kostenarm hergestellt.
Fast Fashion ist eine extrem schmutzige Industrie, eine der schmutzigsten der Welt. Das funktioniert über die Externalisierung von Kosten und Risiken.
Meine Bluse ist somit kosten- und risikolos. Für Unternehmen und scheinbar auch für mich. Denn ich kann mir diese Bluse leisten, ohne meine Kreditwürdigkeit zu ruinieren. Bilder ziehen an mir vorbei. Ich in High Heels und schicken Blusen, dazu ein Kontostand, vor dem ein Plus steht. Mein Leben ist einfach wunderbar. Plötzlich quantifiziert Rekittke die Kohlendioxidproduktion der Fast-Fashion-Industrie.
Sie emittiert auf jeden Fall mehr CO2-Äquivalente als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen.
Danach referiert er über Müll, über Mischgewebe, das Plastik enthält. Wie mein Lieblings-T-Shirt, das trocken und gebügelt aus der Waschmaschine kommt. Es enthält Elastan. Auf utopia.de erfahre ich, dass diese Kunstfaser Kleinpartikel erhält, die als Mikroplastik in die Meere wandern. Auf dem Festland wandert Plastik in gelbe Säcke.
Und das dauert, ich glaube, bis zu 200 Jahre, bis Plastik vollends verrottet ist.
Meinen Nachkommen möchte ich etwas anderes hinterlassen als die Überbleibsel meiner Bluse. Ich entscheide mich für 100% Baumwolle. Naturtextilien sind weitestgehend unproblematisch, mikroplastisch betrachtet, sagt utopia.de. Ich freue mich auf mein Vorstellungsgespräch, das ich nun in moralisch einwandfreier Kleidung führen werde, bis Rekittke auf die finanzielle Situation der Arbeitnehmerinnen in den Produktionsstätten zu sprechen kommt.
Hier nochmal, einfach nur mal, um zu zeigen, was die Mindestlöhne sind in Ländern wie Bangladesch. Also das sind 8.000 Taka, ist der Einstiegslohn für eine Näherin. Das ist im formellen Sektor, also Textilindustrie. Im informellen Sektor weiß man das nicht so genau. Das sind umgerechnet 85 Euro im Monat. Und es geht noch billiger, 26 Dollar sind es in Äthiopien. Teile der Textilindustrie wandern gerade weiter. Die Karawane zieht weiter nach Äthiopien.
Diese Zahlen verdienen keine Bezeichnung, die das Wort Lohn enthält, denke ich. Die Baumwollbluse hänge ich zurück und höre, wie Volker Rekittke die Lage der Beschäftigten noch einmal zusammenfasst.
Es sind ungesunde Arbeitsbedingungen, es sind niedrige Löhne und es gibt eine massive Repression oft gegen Gewerkschafter, die das verändern wollen und Gewerkschafterinnen. Es geht oft um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte, es geht um Arbeitsunfälle.
Sollte mein anvisierter Chef mich sexuell belästigen, wird es eine Katastrophe für ihn. Die Mitarbeiterinnen in den Produktionsländern von Fast Fashion würden nachsichtig lächeln, hörten sie mich so reden. Katastrophal bedeutet für sie etwas völlig anderes.
2013 brach das Rana Plaza Building zusammen und über 1100, vor allem weibliche Angestellte, also Näherinnen, überwiegend starben.
Überwiegend, denke ich. Rekittke sagte, überwiegend Näherin. Der Rest war sicher Männer. Oder Kinder? Ich höre meine kleinen Neffen lachen und denke an ihre zarten Hände. Kinderarbeit ist sicher verboten, beruhige ich mich und nehme die Baumwollbluse wieder in die Hand. Kein deutscher Unternehmer lässt Kinder für sich arbeiten. Ich werde eines Besseren belehrt.
Und das ist aus einer kleinen Klitsche in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, wo eben ganz deutlich auch Kinder zu sehen sind, die arbeiten.
Die Kinder gleichen personelle Engpässe aus, erklärt Rekittke. Die Produktionsstätten sind von ihren Abnehmern so stark abhängig, dass sie alles Nötige tun, um deren Liefertermine einzuhalten. Wenn das so weitergeht, ist das einzig Moralische, nackt zu meinem Vorstellungsgespräch zu gehen. Plötzlich schäme ich mich für meine oberflächlichen Gedanken und meine Sorglosigkeit. Unternimmt denn niemand was gegen diese Zustände? Doch, eine Mutter. Am 11. September 2012 verlor Saida Khatun ihren 18-jährigen Sohn bei dem Brand von Ali Enterprises in Pakistan, einer Firma, die zu 70% von Kik ausgelastet wurde, quasi beherrscht, sagt Rikitke. Vier Klägerinnen, unter ihnen Frau Khatun, brachten Kick am 29. November 2018 vor das Dortmunder Landgericht.
Und das waren die Vorwürfe, keine Möglichkeit rauszukommen.
Die Firmenstätte von Ali Enterprises wurde zur Todesfalle. Das Verfahren Präzedenzfall. Die Klage wurde am 10. Januar 2019 aus formalen Gründen abgewiesen, berichtet Rikitke. Der Grund dafür sei die EU-Rom-2-Verordnung. Diese besagt, dass im Verfahrensfall das Recht des Schadensortes angewendet wird. In diesem Falle pakistanische Gesetze, die aus dem Jahre 1908 stammen. Ein sehr schlechtes Recht für Leute, die gegen Unternehmen klagen wollen, merkt Rikitke an. Die Mitverantwortung von Kick für die Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in den Zulieferbetrieben konnten nicht geklärt werden. Für Remo Klinger, Anwalt der Klägerinnen, ist dieser verlorene Prozess eine Chance. Der Kick-Prozess habe die deutsche Debatte um Konzernverantwortung sowie deren Haftbarkeit vorangebracht, betont der Jurist.
Das ist eine spannende Zeit, weil wir stehen möglicherweise an der Schwelle.
Zur Entwicklung eines neuen Rechtsgebietes, sagt Rikitke. Es gibt Politiker und Politikerinnen, die diese Schwelle übertreten möchten. Überraschenderweise auch Unternehmen, die ein
gewisses Interesse an Rechtssicherheit haben. Die wollen nicht ständig mit Prozessen, wirren Prozessen, die von irgendwoher kommen, überzogen werden. Da haben sie keinen Bock drauf.
Zudem wollen die Firmen Waffengleichheit. Menschlich agierende Unternehmen fordern die gleichen Chancen auf hohe Gewinne wie die Skrupellosen, erläutert Rikitke. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verschriftlichte 2019 einen Gesetzentwurf, der die Firmenverantwortung bezogen auf Menschen- und Arbeitsrechte sowie die Sorgfaltspflicht gegenüber der Umwelt regelt. Es trägt den Namen Nachhaltiges Wertschöpfungskettengesetz /Lieferkettengesetz. Die Eckpunkte dieses Gesetzentwurfs betreffen deutsche Unternehmen, die in Hochrisikosektoren, dazu zählt die Textilbranche, und Konfliktgebieten operieren. Auch Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem Umsatz von 40 Millionen Euro sollen an das Lieferkettengesetz gebunden sein. Die sozialen Grundlagen des LKG orientieren sich an den Kernarbeitsnormen der International Labour Organization, ILO. Die wichtigsten Konventionen dieser Arbeitsorganisation sind
diese vier gegen Kinderarbeit, Sklaven, Zwangsarbeit.
Außerdem werden den Gewerkschaften das Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf die Durchführung von Kollektivverhandlungen garantiert. Rikitke zieht ein Fazit.
In diesem Entwurf stehen eine Menge kluger Sachen, finde ich. Also wichtig, dass es einen Menschen gibt, der zuständig ist, einen Compliance-Beauftragten, der Kündigungsschutz genießt. Die Umweltnormen in diesem Entwurf sind nicht so stark entwickelt. Die beziehen sich auf das, was am Ort des Geschehens sozusagen an Recht herrscht. Wie gesagt, das ist oft schwach entwickelt, aber natürlich gibt es auch in Ländern wie Pakistan und Indien pro forma. Und jetzt kommt sogar ein CSU-Minister, das ist der Gerd Müller, einer der besseren Minister dieser Regierung, so würde ich das einschätzen. Der hat in seltener Freimütigkeit gesagt, dass der Lobbyismus so stark ist, dass er dieses Gesetz im politischen Raum wahrscheinlich ohne Unterstützung der Zivilgesellschaft und das ist
erschreckend, denke ich. In Anbetracht dessen, dass die Forderung nach einem Lieferkettengesetz Parteiprogramm der CDU ist. Was kann ich also tun? Auf EU-Ebene Druck ausüben, empfiehlt Rikitke. Der Zeitpunkt sei günstig, da
die EU-Ratspräsidentschaft haben wird. Und das ist natürlich ein guter Moment, um über die deutsche Politik.
Sollte ich von Missständen erfahren, kann ich mich an die NGOs in den Produktionsländern wenden. In Tübingen engagiert sich Friday for Future sowie das Projekt Verstrickt. Letzteres wird von Volker Rikitke unterstützt. Auch für meine Bluse finde ich eine Lösung. Eine Freundin hilft mir aus. Ein Gedanke streift mich. Eine Cloth-Sharing-Station könnte so alltäglich wie das Teilauto werden. Ich könnte mit einem Second-Hand-Laden Kontakt aufnehmen oder mit Volker Rikitke. Ich öffne mein E-Mail-Programm und beginne zu tippen. Volker@medienflut.de